Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse und Medien bei der WTG und Moderator dieses Podcasts. Der Podcast Tierwelten startete vor knapp 2 Jahren mit einer Staffel zum Thema Esel. Ganz intensiv haben wir uns in 2 Folgen dem Thema Esellauthandel gewidmet und darüber berichtet, welches massive Tierleid daraus entsteht. Seitdem ist jedoch wieder viel passiert, besonders in Ostafrika, wo die Hinterleute des Handels neue, grausame Wege gefunden haben, an Eselhäute zu kommen. Mit dieser Folge möchten wir Sie und Euch, die ja in so großer Zahl Anteil am Schicksal der Esel nehmen, auf den aktuellen Stand bringen. Was wir zuletzt vor Ort erlebt haben, welche neuen Erkenntnisse wir gewinnen konnten und wie wir weiter für die Esel in der Region aktiv bleiben. Ich habe 2 Gesprächspartnerinnen zu diesem Thema. Beide waren im Vorjahr in Ostafrika und bringen dadurch viele Erkenntnisse und Beobachtungen zum Stand des Eselhauthandels in der Region mit. Das ist zum einen unsere Teamleiterin Tierschutzprojekte, Stefanie Timm, die in Tansania war und während eines Projektbesuchs sich auch zur aktuellen Bedrohung durch den Eselhauthandel informierte. Eine Randnotiz, ich spreche Stefanie in der Folge mit dem Rufnamen an, unter dem wir sie in der WTG kennen. Dieser lautet Steff. Des Weiteren spreche ich mit Wiebke Plasse, Leiterin Kommunikation bei der WTG. Sie unternahm im Vorjahr eine Recherchereise nach Kenia und konnte hautnah miterleben, wie präsent der Eselhauthandel in der Grenzregion von Kenia zu Tansania ist. Uns erwarten also viele spannende Einblicke aus erster Hand in dieses so wichtige Tierschutzthema. Legen wir direkt los. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr bei Tierwelten zu Gast seid.
Hallo.
Hallo Christoph.
Ich möchte zum Start einmal auf die aktuelle Lage rund um den Eselhauthandel blicken, vor allem in Afrika, wo sich unsere Arbeit zu dem Thema ja sehr konzentriert. Da gab es, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Ereignis im vergangenen Jahr. Das war eine Resolution der Afrikanischen Union, wo sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt haben, dass in den kommenden 15 Jahren in ihren Ländern keine Esel mehr für deren Häute geschlachtet werden dürfen. Das weckte natürlich große Hoffnungen und es stellt sich die Frage, inwiefern sich das möglicherweise auch schon in unseren Projektländern, speziell in Ostafrika, ausgewirkt hat. Und das führt mich dann gleich einmal nach Tansania, nach Ostafrika, wo dann auch im vergangenen Jahr einige wichtige Entscheidungen getroffen wurden. In Tansania eröffneten die ersten Schlachthäuser, in denen Esel geschlachtet wurden, 2014. Daraus folgte dann recht schnell eine dramatische Situation aus Eseldiebstählen, massenhaften Eselschlachtungen und eben auch ein wachsender Druck im Land, dass die Regierung dem Einhalt gebietet. Kurz gesagt, endete dieser Protest mit der Schließung des letzten Eselschlachthauses im Jahr 2021. Aber damit war das Kapitel nicht abgeschlossen. Es gab auch im vergangenen Jahr noch einen großen Meilenstein. Wiebke, kannst du darüber uns etwas berichten?
Ja, absolut und gerne, denn das sind wirklich bahnbrechende Neuigkeiten. Wir wissen ja aus vielen weiteren afrikanischen Ländern, dass verschiedene Gesetzgebungen erlassen wurden. Unter unseren Einsatzländern ist Tansania jetzt das erste, was im letzten Jahr eine Gesetzgebung veröffentlicht hat, dass neben Hunden eben auch Eseln als Tiere, die zum Schlachten vorgesehen sind, ausschließt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Schritt, der ja die Grundlage schafft, dass auch Eselschlachthäuser künftig keine Rolle mehr spielen dürften. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Umsetzung eingehalten wird. Und da schauen wir natürlich auch ganz kritisch drauf und beobachten.
Genau, das ist ja bei dem Thema ganz häufig der Knackpunkt, dass es auf der einen Seite natürlich die Gesetze braucht, aber die Umsetzung ganz entscheidend ist, weil es eben so ein flächendeckendes Problem auch ist. Wir bleiben in Tansania und ich will vielleicht das Land nochmal mit 2, 3 Sätzen kurz vorstellen. Für uns bei der WTG ein langjähriges Projektland rund um den Eselhauthandel, aber auch darüber hinaus. Das Land ist gekennzeichnet von einer hohen Eselpopulation, die zwar durch den Esellauthandel deutlich, deutlich niedriger geworden ist, aber immer noch vergleichsweise hoch ist in der Region in Ostafrika. Und die Tiere spielen einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle auch für die Menschen. Steff, du warst im Mai 2024 zuletzt vor Ort in der Region Kahama. Schilder uns doch mal bitte deine Eindrücke, die du während dieses Projektbesuchs gewinnen konntest.
Gerne, Christoph. Im Mai war ich für 5 Tage in Kahama, eine Stadt im Westen des Landes, eine sehr wirtschaftlich aufstrebende Stadt, die geprägt ist durch eine sehr große Goldmine, die direkt vor den Toren der Stadt liegt, die mittlerweile aber geschlossen ist, aber dennoch noch viele weitere kleine Goldminen rund um Kahama aktiv sind. Darüber hinaus auch noch sehr viele Tabak- und Baumwollfarmen dort in der Region ansässig sind. Rund um die Stadt muss man aber sagen, dass dort in den Dörfern die Armut der Menschen schon sehr eindringlich zu spüren ist. Und wenn wir hier beide über Dörfer sprechen, haben wir natürlich so die Dörfer vor Augen, die wir hier in Deutschland kennen. Und wenn wir uns aber in Tansania befinden, speziell in der Region, wo ich dann auch war im Mai, dann musst du dir vorstellen, hat man so einzelne Häuser oder einzelne Häusergruppen, die dann sehr weit voneinander entfernt liegen und zusammen eine Dorfgemeinschaft bilden. Und diese Häuser sind natürlich nicht so wie die Häuser, wie wir sie in Deutschland kennen, sondern sie bestehen aus Lehm, aus Ziegelstein, haben Dächer aus Stroh, vereinzelt auch aus Wellblech, sind nicht an den Strom angeschlossen und besitzen oft auch keinen eigenen Brunnen, geschweige denn irgendeine Form von Wasseranschluss. Und dies bedeutet natürlich, dass für die meisten Menschen die alltäglichen Wege, wie zum Beispiel zu einem Markt, zu einem öffentlichen Brunnen oder auch in die Stadt Kahama selbst, sehr weit und beschwerlich sind. Und wenn ich hier von Wegen spreche, sind das keine befestigten Straßen, sondern ich sage jetzt mal mehr oder weniger intakte Sandpisten mit Schlaglöchern, großen Steinen, die dann zusätzlich in der Regenzeit auch noch oft schlammig oder im schlimmsten Fall komplett überschwemmt sind. Und auf diesen Wegen tummelt sich dann eine Mischung aus Menschen, einige zu Fuß unterwegs, andere auf Fahrrädern oder Motorrädern, einige wenige Autos haben wir auch hier und da gesehen. Und mittendrin, und wie ganz selbstverständlich, sieht man auch Esel, die dort entweder alleine oder auch zu zweit vor einem Karren gespannt sind oder in einer Gruppe von A nach B getrieben werden.
Das heißt, es gibt eine gewisse Motorisierung, aber für viele Menschen sind die Esel weiterhin einfach auch unersetzlich.
Genau. Ich glaube, mit den Bildern, die ich gerade geschildert habe, kann man sich ganz gut vorstellen, dass die Menschen vor Ort auf einfache und bezahlbare Transportmittel einfach angewiesen sind, die gleichzeitig darüber hinaus auch noch wirklich schwere Lasten ziehen können, wobei sie dann oft bei den Eseln landen. In Kagongwa waren wir beispielsweise, es ist ein Dorf 20 Kilometer entfernt von Kahama. Dort habe ich mit 2 Eselbesitzern sprechen dürfen, die beispielsweise ihre Tiere nutzen, um getrocknete Reishülsen zu transportieren und zu verkaufen, die dort vor Ort genutzt werden, zur Herstellung von Lehmziegeln und als Brennmaterial eingesetzt werden. Andernorts werden dann diese Esel genutzt, um Waren oder Nahrungsmittel auf dem Markt zu verkaufen oder zu verkaufen, Feuerholz zu transportieren oder auch ganz einfach für landwirtschaftliche Zwecke. Ein anderer Eselbesitzer beispielsweise erzählte mir auch, dass er sein Esel zusammen mit dem Karren auch an andere Dorfbewohner vermietet. Was man aber ganz klar sagen muss, dass wirklich bei vielen der Tiere, die wir während unserer Reise gesehen haben, war aber wirklich ganz unschwer zu erkennen, dass sie leiden unter der Art und Weise, wie sie gehalten werden und welche Lasten sie auch tagtäglich tragen müssen oder transportieren müssen. Viele von ihnen waren sichtbar unterernährt, haben frische Wunden am Körper getragen oder wurden wie scheinbar ganz selbstverständlich mit einem Stock geschlagen, um angetrieben zu werden. Also das waren wirklich Bilder, die uns oder mir nicht mehr aus dem Kopf gehen werden.
Die allgemeine Not der Esel ist, denke ich, auch etwas, was in vielen ländlichen Gebieten, Regionen von Tansania zu beobachten ist. Hast du das auch so sehen können, Wiebke, als du zuletzt in Tansania warst?
Ja, als ich 2018 vor Ort war, war ich in einer ganz anderen Region, als Steff es war. Das muss man dazu sagen. Das heißt, fernab der Schlachthäuser, die in Tansania zu dem Zeitpunkt ja auch noch geöffnet waren. Und hier war wirklich sehr, sehr klar, dass das Thema Eselhauthandel noch gar keine große Rolle spielte. Wenngleich es zu Diebstählen immer wieder gekommen ist, war das Bewusstsein noch nicht da. Das heißt, hier hatten wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Ich habe diesen Besuch damals in Begleitung unserer Partnerorganisation gemacht, vor allen Dingen, um auch zu sehen, wie die Lebensbedingungen der Esel sind. Und da kann ich Steffen nur zustimmen, dass man ganz eindeutig sah, dass für die Esel hier an Ort und Stelle einfach gar nicht genug vorhanden ist. Das heißt, die Armut war hier wirklich erschreckend groß. Es wurde maximal zur Selbstversorgung angebaut und auch das reichte schon nicht. Tiermedizinische Versorgung war weit und breit nicht da. Und hier habe ich das erste Mal dann den Satz gehört, der bis heute immer wieder uns gesagt wird. Eine Frau ohne Esel wird selbst zum Esel. Und sieht man diese Situation, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Denn die Frauen, insbesondere die Frauen und die Kinder, haben nur die Esel als Unterstützung. Wird dieser Esel geklaut oder wird der Esel krank und stirbt, bleibt den Menschen gar nichts. Und das hat sich zu dieser Zeit einfach abgezeichnet, dass sich durch den Betrieb der Eselschlachthäuser die Thematik nochmal verschärft, die, wie gesagt, ohnehin schon durch die vorherrschende Armut und die Abgelegenheit der Dörfer sowieso schon groß genug war. Und wir hier als Organisation, die den Tierschutz oder das Wohl der Esel auch stärken will, eigentlich schon mehr als genug damit zu tun hätte, aber hier eben wirklich der Eselhauthandel sich noch obendrauf setzt als
Problem. Ja, der verschärft die Probleme nochmal ungemein. Und diese große Problematik, die ja von diesem Produkt Eselhaut-Gelatine Ejao ausgeht, die bis nach Ostafrika reicht, die war ja dann auch dann letztlich ein Anlass für unsere Arbeit vor Ort, für neue Einsätze, letztlich auch für Tierschutzprojekte. Steffi, kam das, dass wir begonnen haben, uns eben für den Schutz der Esel vor allem zunächst vor den Diebstählen einzusetzen?
Also ich weiß es tatsächlich noch, als wenn es gestern wäre, wie wir im Dezember 2016 alle zusammen im Büro saßen. Es war kurz vor Weihnachten und dann erreichten uns diese Nachrichten aus Tansania, die ersten Meldungen von großflächigen Eseldiebstählen, die uns alle total entsetzt hinterlassen haben. Und dann Anfang 2017 wir uns dazu entschlossen haben, als BTG zu helfen. Zu dem Zeitpunkt waren wir bereits mit einem anderen Projekt auf den Märkten und den Transportwegen im Land aktiv, allerdings nicht mit dem Fokus auf Esel, sondern wirklich mit dem Fokus auf alle Nutztiere oder alle landwirtschaftlich genutzten Tiere, und haben dann 2017 uns dazu entschlossen, zwei Soforthilfen in den besonders akut betroffenen Dörfern durchzuführen. Und diese auch in den zwei Folgejahren 2018 und 2019 auszuweiten und dann auch rund um Kahama unsere Arbeit zu intensivieren, wo zu der Zeit sehr viele Diebstähle dokumentiert wurden, weil es in der unmittelbaren Nähe des großen Schlachthauses in Shinyanga liegt. Die Diebstähle häuften sich und so begonnen wir dann auch 2019 ein Projekt in der Region Shinyanga aufzubauen, also weg von den Soforthilfen hin zu einer langfristigen Unterstützung unserer Partnerorganisation in den betroffenen Dörfern, wobei dann unsere Partnerorganisation die Eselhalter für die Thematik der Diebstähle sensibilisiert hat, Gehege gebaut hat zum Schutz der Esel und vor allem bei den EselhalterInnen das Bewusstsein aufgebaut hat und gestärkt hat für den Wert ihrer Tiere, dass sie es also wert sind, geschützt zu werden und darüber hinaus natürlich auch noch tiermedizinisch versorgt zu werden.
Und seitdem haben wir diese Projektarbeit ja auch auf weitere Dörfer ausgeweitet. Im vergangenen Jahr warst du ja dann selbst in Tansania für einen Projektbesuch. Was haben dir die Leute vor Ort berichtet? Wie hast du die Lage rund um den Eselhauthandel in der Region da erlebt?
In vielen Gesprächen, die wir mit den Eselhaltern führen durften, wurde für die Region zum Glück und für die Eselhalter natürlich auch eine schöne Sache klar, dass seit der Schließung des Schlachthauses in Shinyanga 2021 die Eseldiebstähle kontinuierlich abgenommen haben und aktuell einfach gar kein Thema mehr sind. Was Wiebke eingangs ja auch schon gesagt hat, ist, dass die Esel in Tansania nun offiziell nicht mehr für den menschlichen Fleischkonsum geschlachtet werden dürfen. Daraufhin haben wir uns also entschieden, unser Engagement für das Thema Eselhauthandel, illegaler Eselhauthandel in die Region zu verlagern, wo er immer noch wirklich ein akutes Thema ist, und zwar nach Kenia und die Landesgrenzen.
Ja, bevor wir auf Kenia noch näher eingehen, will ich einmal auf unsere Website verweisen, wo wir eine Seite haben, www.welttierschutz.org/esel, auf der wir unseren bisherigen Einsatz zum Schutz der Esel, insbesondere mit Bezug auf den Eselhauthandel, näher darstellen. Eine sehr ausführliche Übersicht über unsere bisherigen Schutzmaßnahmen unter www.welttierschutz.org/esel. Das Stichwort Kenia, das ist ein Land, das uns mittlerweile deutlich größere Sorgen macht. Wir hatten in diesem Podcast ja zuletzt in der Staffel der Esel geschildert, dass die Schlachthäuser im Land geschlossen sind. 4 an der Zahl waren das, die dann keine Betriebslizenz mehr erhalten hatten. Heute wissen wir aber, dass der Handel auch ohne diese Schlachthäuser weitergeht. Und ja, dafür gibt es verschiedene Gründe. Jibke, du kannst uns auch von deinem letzten Besuch in Kenia einiges berichten und uns da mal die Hintergründe erläutern, warum der Handel immer noch trotz dieser damals positiven Entwicklungen weitergeht.
Ja, es geht aus Kenia eine ganz, ganz große Gefahr aus, auch für Tansania tatsächlich. Das heißt, wir können uns auch in Tansania leider noch nicht entspannen, was den Eselhauthandel angeht, weil wir gerade aus den Grenzregionen zu Kenia immer wieder auch Meldungen erhalten, dass Esel gestohlen werden und nach Kenia geschafft werden. Denn ja, Kenia ganz grundsätzlich hat keine Gesetzgebung dieser Art wie Tansania. Das heißt, die 4 Schlachthäuser, die dort in der Vergangenheit im Betrieb waren, haben lediglich die Lizenz verloren, betrieben zu werden. Es gibt aber keinerlei gesetzliche Schutzmaßnahmen, die irgendwie präventiv dafür sorgen könnten, dass die nicht sofort wieder aufmachen und das Schlachten weitergeht. Das heißt, hier ist natürlich immer eine ganz, ganz große Anspannung, dass das auch jederzeit passiert, denn Kenia spielt eine ganz, ganz große Rolle in Ostafrika für den Eselhauthandel. Diese 4 Schlachthäuser mit einer immensen Kapazität zur Schlachtung, also bis zu 400 Esel am Tag je Schlachthaus, haben natürlich ja eine große Sogwirkung für die ganze Region ausgelöst. Das heißt, man musste aus allen möglichen Ländern und Gegenden auch Kenias diese Esel heranschaffen, um da möglichst viele Schlachttiere zu bekommen und das große Geld zu machen. Anders kann man es nicht sagen. Das heißt, da haben sich über sehr viele Jahre des völlig uneingedämmten und unkontrollierten Betriebs dieser Schlachthäuser Strukturen gebildet, die bis heute aufrechterhalten bleiben. Das konnten wir leider sehen, als wir im Frühjahr im Land waren und auch mit investigativen Journalisten in Begleitung da wirklich mal tiefer reingehen wollten und schauen wollten, was da denn wirklich auch zu belegen ist, welche Indizien auch wirklich stichhaltig zu dokumentieren sind, um wirklich all diese Hinweise von verschiedenen Stellen auch irgendwie zusammenzufügen und das große Bild dieses Grauens auch aufzeigen zu können. Was nämlich medial zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen im Fokus stand, war das Thema Bushmeat, denn das Fleisch der Esel, die für den Eselhauthandel gestohlen und geschlachtet werden, landet eben deklariert als Rindfleisch auf dem Markt. Das hat natürlich gesellschaftlich in Kenia für großes Aufsehen gesorgt. Der Eselhauthandel selbst, also die Ursache für diese Diebstähle und auch für den Bushmeat-Handel, wurde aber ja bis dahin eigentlich wieder gar nicht in den Blick genommen.
Ja, das zeigt mal wieder sehr deutlich, wie schwierig es auch in Kenia werden wird, den Eselhauthandel einzudämmen, weil es diese kriminellen Strukturen auch gibt, die aktiv sind und ja, die natürlich auch alles dafür tun, dass sie ihr Geschäft weiter betreiben können. Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten zu helfen, darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Und im Land ist ja auch viel in Bewegung, nicht nur im Land, auch in der gesamten Region. Es gibt ja auch noch einen regionalen Staatenbund in Ostafrika. Auch die dort zusammengefassten Länder haben sich dafür ausgesprochen, dass die Resolution der Afrikanischen Union umgesetzt wird. Es gab in Kenia selbst im vergangenen Jahr eine 100-Tage-Initiative, wo sich verschiedene Behörden zusammengeschlossen haben, um gemeinsam gegen den Eselhauthandel, auch gegen illegale Schlachtung und den Transport der Häute und des Fleisches vorzugehen. Und es gibt auch lokale Initiativen. Es gibt Bezirke in der Grenzregion zu Tansania, wo die lokalen Gesetzgeber sagen, wer ohne Erlaubnis Esel hier transportiert von A nach B, den müssen wir als illegalen Schmuggler festsetzen und als solch betrachten. Nichtsdestotrotz gibt es eben weiter die Diebstähle und die Probleme bleiben bestehen. Die Grenzregion zwischen Tansania und Kenia ist, wie gesagt, aktuell sehr stark im Fokus, auch von uns. Wie müssen wir uns das dort vorstellen, auf den Märkten, in diesen ländlichen Gebieten, wo viele Esel einfach unterwegs sind?
Ja, du sprichst die Märkte an und ich glaube, das ist der ganz wichtige Startpunkt auch unserer Recherche gewesen. Märkte in Tansania wie in Kenia sind eigentlich kein Umschlagplatz für Esel. Wir haben unsere Recherche dort begonnen und gesehen, dass mehrere hundert Esel zum Verkauf stehen. Auf Nachfrage haben wir dann von einem kleinen Jungen erfahren, dass die alle einem Käufer vorbehalten sind. Das heißt, hier kam schon der erste Verdacht natürlich auf, dass da irgendetwas passiert, was uns seltsam erschien. Wir haben später im Zuge der Recherche dann verschiedene kleine Schritte auch machen können, um mehr Informationen zu finden, wie diese Netzwerke agieren. Das heißt, die Märkte als Umschlagplatz der gestohlenen oder auch günstig oder erschwinglich erkauften Esel, die dann von dort in immer tiefer in die Dörfer hineingebracht werden. Es gibt Orte, an denen werden Esel gesammelt, bis sie dann zur Schlachtung gebracht werden, im Hinterhof oder abgelegenen Dörfern geschlachtet werden. Und hier trennt sich dann Haut von Fleisch. Ich erwähnte vorhin schon mal das Problem, dass das Eselfleisch als Rindfleisch deklariert dann dort auf den Markt kommt. Und die Häute, ja, das ist die große Frage, die wir immer noch haben, aber hier das wirklich große und kriminelle Netzwerk des Eselhauthandels. Wir konnten herausfinden, dass die Schlachthäuser involviert sind. Das heißt, dass die Häute von der illegalen Schlachtung in einen Prozess gebracht werden, wo sie illegal in den Export geschmuggelt werden. Die Schlachthäuser sind höchstwahrscheinlich insofern involviert, als dass die Häute dort möglicherweise getrocknet werden. Wir konnten über Satellitenbilder und eigene Recherchen hier sehr stichhaltige Beweise sammeln und ja, müssen davon ausgehen, durch die Berichte der Betroffenen und die Informationsnetzwerke, die wir quer über Kenia verteilt haben, dass das noch im großen Maße tatsächlich stattfindet. Und die Märkte im Grunde genommen der letzte sichtbare Punkt sind, an dem ich feststellen kann, hier werden Esel noch gehandelt in einem Maße, dem Eselhauthandel zugeführt, der wirklich bedenklich ist und wie gesagt komplett illegal.
Ja, sehr spannende Einblicke in diese Struktur. Natürlich auch bedrückend, was da alles im Hintergrund passiert, was die Esel erleiden müssen. Ich hatte es eben kurz schon erwähnt. Natürlich sind wir weiter aktiv zu diesem Thema, wollen helfen, haben eine Partnerorganisation in Kenia, das Africa Network for Animal Welfare, kurz ANAW, mit denen wir zusammenarbeiten, 2024, aber auch 2025. Steff, beschreibe uns doch mal bitte die Aktivitäten, wie wir gemeinsam mit den Partnern vor Ort zu diesem Thema aktiv sind.
Genau, das, was Wiebke eben schon geschildert hat, ihr Besuch hat uns natürlich ganz klar gemacht, dass wir die Arbeit vor Ort zunächst einmal kurzfristig intensivieren müssen, um mehr verstehen zu können und auch Dinge erreichen zu können. Da entschieden wir uns zunächst parallel zu dem sowieso laufenden Projekt mit der ANAW eine Soforthilfe zu finanzieren, um die Transportwege an den Grenzen zu Tansania und Äthiopien noch intensiver zu überwachen, um wirklich die Strukturen des illegalen Handels zu begreifen und auch durchschauen zu können. Anschließend fanden dann auch Treffen unserer Partnerorganisationen mit den verschiedenen staatlichen Organen statt, die für die Sicherung der Grenzen zuständig sind, um einerseits die Zusammenarbeit der Behörden untereinander zu verbessern, für das akute Problem zu sensibilisieren, aber natürlich auch, um die gesammelten Informationen, die von uns zusammen mit ANAW gesammelt wurden, weiterzugeben. Zudem tauschten sich die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation auch mit den Menschen in den besonders betroffenen Gemeinden an der Grenze zu Tansania weiterhin aus, um gemeinsam mit ihnen die Überwachung der Esel und auch die Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu stärken. Das war insgesamt eine dreimonatige Arbeit, die unsere Vermutung am Ende tatsächlich bestätigte, dass der Eselschmuggel, der illegale Eselhandel auf den inoffiziellen Routen weiter floriert und sogar noch einmal sich intensiviert hat. Und genau diese Bestätigung unserer Vermutung wird jetzt auch Teil unserer Projektarbeit werden. Das bedeutet also, dass wir die Informationsgewinnung rund um den Eselhauthandel, die ja so wichtig für uns ist, nun intensivieren werden in der Projektarbeit. Besonders werden wir die Transportrouten mithilfe unserer lokalen Informationsnetzwerke nun noch stärker überwachen und darüber hinaus auch die Schlachthäuser engmaschig beobachten. Fokussieren werden wir uns dabei verstärkt auf die Bezirke Narok und Kajiado, die ja als Hotspots der illegalen Transporte von Tansania nach Kenia zählen, aber auch auf die illegalen Schlachtungen im Gebüsch, die Wiebke eben gerade schon benannt hatte, die auch Bushslaughter genannt werden. Parallel dazu werden wir natürlich auch die Informations- und die Sensibilisierungsarbeit in der Bevölkerung weiterführen, weil wir einfach gelernt haben, dass nur mit den Menschen vor Ort wir wirklich nachhaltig was für die Esel erreichen können.
Ich glaube, wenn ich das noch auch ergänzen kann an dieser Stelle, ist es total wichtig, das sagen wir immer auch gern, dass wir schneller und ja breiter aufgestellt sein müssen als die Kriminellen. Und das zeigt sich, ist gar nicht so leicht, weil die eben so stark vernetzt sind auf lokaler Ebene. Aber wir können da mit unserer Partnerorganisation vor Ort, glaube ich, ganz, ganz wichtige Arbeit leisten und einen großen Beitrag dazu wirklich auch sicherstellen, dass der Esellauthandel nicht nur eingedämmt, sondern wirklich zum Ende kommt. Aber hier übernehme ich jetzt an dieser Stelle kurz den Redeball als Moderatorin, weil ich auch Christoph gleich noch zu Wort bitten möchte mit einem ganz anderen Blick auf das Thema Ijao und Esellauthandel. Und zwar ja, bringt es zum einen natürlich etwas direkt für das Wohl der Esel und den Schutz der Esel, dass wir in den Ländern aktiv sind, in denen sie gesammelt und geschlachtet und dann ihre Häute exportiert werden. Aber gleichwohl gilt es natürlich, die Nachfrage nach dem Produkt einzudämmen. Und da weiß ich, warst du sehr intensiv damit beschäftigt, Christoph, die letzten Monate, insbesondere in Deutschland, den Fokus auf die Nachfrage von Ijao von deutschen VerbraucherInnen anzugehen. Kannst du uns dazu mehr erzählen?
Da muss ich vielleicht etwas ausholen. Das Produkt Ijao, die Esellautgelatine, wird ja immer sehr stark mit China in Verbindung gebracht, natürlich zu Recht. Es ist ein traditionelles chinesisches Produkt. Es wird dort größtenteils hergestellt, aber eben auch außer Land verschifft und versendet. Und da war sozusagen der Ausgangspunkt für diese Recherche, dass wir wissen wollten, was ist in Deutschland an Ijao-Produkten erhältlich? Was lässt sich im stationären Handel, aber natürlich auch ganz wichtig, über den Online-Handel bestellen. Das Ganze ging los, dass wir uns da einen Überblick verschafft haben. Es gibt da zum einen den Bereich der Lebensmittel. Da gibt es in Asiamärkten, in Online-Shops etc. verschiedene Produkte mit Ijao, die dort zu bestellen sind. Das ist ganz verbreitet chinesische Datteln mit Ijao, ein beliebtes Snackprodukt, aber auch solche Dinge wie Ijao-Kuchen, also dann durchaus weiterverarbeitete Produkte, die ja vermeintlich der Gesundheitsförderung dienen sollen. Und ganz klassisch dann eher im Bereich der Arzneimittel, die Rezepturen aus der traditionellen Medizin, die TCM-Rezepturen, wo Ijao eben ein Teil davon ist. Und was dann letztlich über den Bereich der Apotheken zu erhalten ist. Wir haben dann natürlich auch wissen wollen, ist das nur in den Online-Shops genannt oder erreichen uns diese Produkte auch wirklich, wenn wir die beispielsweise über Online-Plattformen bestellen, die vielleicht ihren Sitz sogar außerhalb der EU haben, kommt das Ganze überhaupt an? Wird es vielleicht auch auf dem Weg sogar von Zollbehörden oder wie auch immer dann aus dem Verkehr genommen. Ich kann an der Stelle schon mal einen Blick vorwegnehmen, dass die Produkte erhältlich sind und auch ja uns erreicht haben. Nicht nur auf dem Versandweg, sondern auch sogar über Apotheken hier in Deutschland.
Ist denn das legal oder illegal? Ich weiß, dass es eine Gratwanderung ist. Kannst du uns da die Komplexität etwas runterbrechen und sagen, womit wir es da zu tun haben?
Ja, zuallererst müssen wir da unterscheiden zwischen dem Arzneimittelbereich und dem Lebensmittelbereich, weil diese Bereiche auf ganz unterschiedlichen Rechtsnormen fußen und es da ganz gewaltige Unterschiede gibt. Ja, wir sind da auch noch in der finalen rechtlichen Prüfung. Es ist zum Teil recht kompliziert, weil das natürlich ein sehr spezieller Bereich ist, ein sehr spezielles Produkt auch, das sich auch von vielen anderen Produkten in der TCM unterscheidet, also die klassischen Kräutern. Letztlich ist ein Teil mit Sicherheit, das können wir schon sagen, illegal. Also da können wir schon jetzt mit relativ großer Sicherheit sagen, dass diese Produkte uns nicht hätten erreichen dürfen, dass diese jeweiligen HändlerInnen das nicht hätten verschicken können. Das sind sehr spannende Ergebnisse. Wir werden natürlich in nächster Zeit noch mehr dazu veröffentlichen. Aber was sich jetzt auch schon sagen lässt, ist, dass es offenbar auch an, ja, gewissermaßen an dem Bewusstsein auf Händlerseite fehlt, vielleicht auch an der Bekanntheit des Problems. Ja, und das führt dann dazu, dass tatsächlich eine breite Palette unterschiedlicher EJAR-Produkte in Deutschland verfügbar ist, was dann doch eine recht erschreckende Erkenntnis ist, nach all dem, was wir eben gerade über die Hintergründe dieses Handels gehört haben.
Ja, absolut. Ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, dass hier wirklich eine ganze Menge Schrecken dabei ist, aber auch vor allen Dingen viel Hoffnung, weil wir an ganz vielen unterschiedlichen Stellen vieles tun, dranbleiben, recherchieren, aufdecken und so natürlich versuchen, den Schutz der Esel von Deutschland aus bis hinein in die Dörfer in Kenia und Tansania zu stärken. Und ja, da möchte ich an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Dank an alle geben, die jetzt zuhören, aber auch die das seit Jahren an der Seite der Esel und uns so unermüdlich und unerschöpflich mit unterstützen. Das sind unsere Spenderinnen und Spender, die all diese Arbeit ja überhaupt möglich machen. Und da sind wir wirklich immer wieder total berührt und begeistert, wie sehr sich die Menschen hier mit uns engagieren. Das ist wirklich ganz, ganz wertvoll und wichtig. Und ja, wir sind dran, wir bleiben dran. Vertrauen Sie uns.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und das war bereits ein wunderbares Schlusswort für diese Folge zum Eselhauthandel mit Fokus auf Ostafrika und einem kleinen Abstecher auch nach Deutschland. Vielen Dank euch beiden. Danke an Steffen Wiebke für diese sehr, sehr spannenden Einblicke in eure Arbeit und auch vor allem eure persönlichen Erlebnisse vor Ort.
Ganz lieben Dank.
Vielen Dank, Christoph.
Ja, diese Folge von Tierwelten hat Ihnen und euch deutlich gemacht, trotz vieler Bemühungen und Fortschritte bleibt der Eselhauthandel ein wichtiges internationales Tierschutzthema. Und daher lassen auch unsere Anstrengungen nicht nach, diesem zu begegnen. Dafür sind wir jedoch auf Spenden angewiesen, zum Beispiel für das laufende Projekt in Kenia, das uns meine Kollegin Stefanie Timm gerade ausführlich vorgestellt hat. Der Link zur Spendenseite auf der WTG-Website lautet www.welttierschutz.org/esel-ostafrika-spende. Auch in den Shownotes ist diese Seite verlinkt, ebenso wie zahlreiche weitere Ressourcen zu diesem Thema. Beispielsweise der Reisebericht von Wiebke Plasse aus Kenia, in dem sie ihre Recherchen im vergangenen Jahr ausführlich schildert. Ich würde mich freuen, wenn Sie und ihr auch einen Blick auf diese weiteren Informationen werft und natürlich diesen Podcast weiter folgt. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal bei Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.